Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter beim Reformiert und bei mir heute zu Gast sind zwei im Juli weitgereiste Redaktionskolleginnen, nämlich Cornelia Krause und Sandra Hohendahl. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Ihr seid im Juli 10 Tage in Texas für eine grosse Recherche, wo man jetzt das Resultat nachlesen kann im aktuellen Reformiert, in dem Dossier zu christlichem Nationalismus. Zuerst an dich, Cornelia, die Frage, was ist das, die Bewegung in den USA, die christlichen Nationalisten? Was sind ihre Anliegen, was ist christlicher Nationalismus?
Also christlicher Nationalismus, da gibt es verschiedenste Definitionen, aber die mir jetzt am einleuchtendsten war, ist eigentlich die, dass es eine Ideologie ist, die nationale Identität mit dem christlichen Glauben vermischt. Und das bedeutet, dass man eigentlich davon ausgeht oder die Anhänger gehen davon aus, dass die USA eine christliche Nation sind und auch so gegründet wurden und dass sich das auch widerspiegeln muss. Also das ist ihr Ziel, dass sich das widerspiegelt in der Gesellschaft in Form von Gesetzen, die dann eigentlich auch den Alltag vieler Menschen betreffen.
Jetzt kann man sagen, die Verbindung von Nation und Christentum, dass eben die USA christlich geprägt ist, das ist schon immer sehr präsent gewesen, zumindest für mich so als Konsument von Präsidentschaftsreden mit der Formel God bless America. Auch Kamala Harris hat sich jetzt gerade in einem aktuellen Interview dazu bekannt, wie ihr der Glaube wichtig ist, dass sie jeden Tag ein- bis zweimal Betty und dass sie zuerst ihre Baptistenprediger haben müssen fragen oder zumindest kontaktieren, bevor sie sich zu dieser Präsidentschaftswahl entschieden hat oder zu dieser Präsidentschaftskandidatur entschieden hat. Das ist ja in dem Sinn nichts Neues, dass der Glaube, der christliche Glaube so präsent ist im öffentlichen politischen Diskurs in den USA. Was würdest du sagen, was ist denn da der Unterschied?
Ja, also ich würde auch sagen, es ist schon lange präsent. Es spielt auch eine Rolle im Wahlkampf. Und dennoch ist es ja so, dass auch die Verfassung Religionsfreiheit garantiert und eigentlich eine Trennung von Staat und Religion vorhanden ist. Und das, woran jetzt quasi christliche Nationalisten arbeiten, das ist eben das aufzuweichen. Und das bedeutet dann eben, dass man auch Gesetze erlässt, wie zum Beispiel, also ein Beispiel ist jetzt im Sommer, da gab es ein neues Gesetz in Louisiana, dass alle Schulen die 10 Gebote aufhängen müssen zum Beispiel. Ja, und das ist ja auch was bei uns jetzt eigentlich undenkbar ist. Ja, und solche Dinge oder auch Minderheiten sind schwer betroffen von diversen Gesetzen in verschiedenen Bundesstaaten. Kann die Sandra dann vielleicht mehr dazu sagen, also es wird dann eben sehr konkret und bestimmt den Alltag und nicht mehr nur das politische Spektakel.
Und wo dann wirklich die Religionsfreiheit auch geritzt wird.
Genau.
Mhm. Ja, vielleicht gerade zu dem, so zu den konkreten Auswirkungen von so Gesetzen, von dieser Bewegung, vielleicht auch noch nicht von den Gesetzen, sondern einfach von der gesellschaftlichen Atmosphäre. Texas ist ja ein konservativer Staat, wahrscheinlich schon immer gewesen. Du hast eben mit Leuten zu tun gehabt, Sandra, die erzählt haben, dass sie ganz konkret unter dem gesellschaftlichen Klima leiden. Erzähl doch vielleicht von dieser Recherche mal, dass man wie so ein bisschen konkret sieht, wer ist betroffen. Mhm.
Auch. Also Cornelia hat es vorhin erwähnt, das sind eben die Minderheiten, die eigentlich zunehmend unter Druck geraten. Und wir haben die Gelegenheit gehabt, ganz verschiedene Menschen zu treffen, die irgendwie affektiert sind, sage ich mal, von diesen Gesetzen oder auch von diesen Stigmata, die da irgendwie heraufbeschwört werden, eben durch den christlichen Nationalismus. Interessanterweise ist ausgerechnet in Dallas die grösste LGBTQ-Gemeinde weltweit.
Also Kirchengemeinde.
Kirchengemeinde. Mhm. Die hat ungefähr 4.500 Mitglieder. Und wir sind an einem Sonntag dort an einem Gottesdienst gewesen und haben mit zahlreichen Leuten reden können, die dort teilgenommen haben. Sehr sympathische Menschen, die sich extrem gefreut haben, dass da zwei Journalistinnen aus der Schweiz gekommen sind und sich irgendwie dem Thema annehmen. Weil das Thema, das liegt ihnen extrem am Herzen, das merkt man wirklich. Und was halt einfach es sehr stark durchgedrungen ist, ist irgendwo das, sag ich mal, das Leiden, das sie empfinden, durch das, dass sie so zu Sündenböcken gemacht werden von der Politik, dass sie diejenigen sollen sein, die irgendwie schuld sind, so an diesem Werteniedergang oder wie auch immer man das möchte nennen. Und das einfach nur, weil sie eben eine bestimmte sexuelle Gesinnung haben, zum Beispiel. Und das ist schon sehr stark, das ist schon berührend gewesen, dann auch mit diesen Menschen zu reden.
Und an was zeigt sich das dann konkret? Also, dass man... Also kannst du irgendwie beschreiben, in was denn die Bedrohung besteht? Oder?
Absolut. Also einerseits ist natürlich eine Homophobie, die sehr stark ausgeprägt ist und die auch offen predigt wird. Also nur ein paar Autominuten entfernt ist eine grosse Megachurch, wo, da können wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, wo eigentlich ganz offen irgendwie homosexuelle Menschen irgendwie diskreditiert. Und das vor Tausende von Leuten, das ist natürlich schon etwas, wo einfach sehr präsent ist, die Homophobie. Und unter dem haben natürlich die Menschen konkret zu leiden. Und das zeigt sich eben in einer Gesetzgebung, wo ihre Rechte zunehmend auch beschneidet.
Ja, wenn man vielleicht so ein bisschen hin und her switcht, wer leidet und wer macht es. Also eben, ihr habt ja da wirklich ein paar Autominuten zwischendrin, aber wahrscheinlich schon zwei Welten gesehen. Mhm. Jetzt mit der Kirche, die du jetzt beschrieben hast, und dieser Megachurch. Dort sind wir auch gewesen.
Genau.
Und was haben wir dort erlebt?
Das war unser erster Gottesdienst eigentlich. Ne?
Der zweite. Zuerst sind wir bei der LGBTQ
gewesen. Stimmt, der zweite, genau. Das war das Kontrastprogramm. Mhm. Ja. Ja, also das ist ein recht bekannter Pastor. Der ist auch deswegen bekannt, weil er vor einigen Jahren Donald Trump zu Weihnachten eingeladen hatte. Der durfte dann eine Weihnachtsansprache halten. Manche sagen noch eine Weihnachtspredigt. Genau, also da sind recht klar, also die politischen, die politische Ausrichtung ist sehr, sehr klar. Wir waren da eben in einem Gottesdienst. Es sind, ich glaube, drei Gottesdienste am Tag mindestens irgendwie in dieser Kirche. Und er hat dann auch, also tatsächlich, der Pastor hat sich dann auch eben zum Thema LGBTQ am Rande geäußert, sich auch beklagt, dass ihm irgendwie, ich glaube, von einem kanadischen Fernsehsender verboten wurde, darüber zu sprechen und so weiter. Ich glaube, er hat dann auch gar nicht mehr mit denen reden wollen und so. Das hat er sehr klar und deutlich gesagt. Und was aber halt auffällt ist, also in dieser Kirche merkt man eigentlich recht deutlich, auf was diese Ideologie basiert. Und das kann man eigentlich zusammenfassend auch sagen. Also diese Ideologie lebt quasi von einer Drohkulisse, die aufgebaut wird, was den Niedergang der Werte angeht, den Niedergang unserer westlichen Gesellschaft. Und das hat man eben in dem Gottesdienst sehr deutlich gemerkt.
Also es ist so eine apokalyptische...
Ja, genau. Also jetzt zum Beispiel, also die Predigtreihe, als wir da waren, die heißt Jesus Revealed in the End Times, oder? Also es geht, wo kann man Jesus noch entdecken in dieser Endzeit, in der wir leben? Oder eine andere Predigtserie heißt Holy Living in an Unholy World. Und es war interessant, weil ich sag mal, die erste halbe Stunde der Predigt war es noch sehr gemäßigt und viele Bibelstellen, es war fast so ein bisschen so eine Fortbildung in Bible Study, kann man sagen. Und dann gegen Ende, ich war fast so ein bisschen enttäuscht und dachte so, der ist doch so bekannt für seine radikalen Ansichten und irgendwie wirkt das alles noch normal. Und dann wurde es am Ende halt immer heftiger. Und dann, ja, und dann ging es auch wirklich darum, ja, wir Christen, wir müssen wachsam sein. Also das Wort wachsam, das war dann sehr relevant und wachsam und wehrhaft, ja. Also da kippt es dann schon so fast in so ein bisschen fast militärische Sprache. Und es wird dann auch sehr klar irgendwie, es gibt uns, wir sind die Guten und es gibt die anderen, das sind die Bösen, ja. Und das hat man da recht eindrücklich gesehen.
Also wenn ich jetzt so, mir kommt jetzt gerade in den Sinn, wenn ich so an die erste Fernsehdebatte Harris-Trump zurückdenke, dann höre ich da durchaus ein Echo, zwar ein säkularisiertes, aber dort war ja ganz stark gewesen, wie der Trump in seiner Argumentation von einer Nation geredet hat, die eben im Untergang geweiht ist, wo eben da die anderen oder they, zum Teil sogar nur einfach die, in Abgrund reitet und eben die Migrantinnen und Migranten uns verdrängen
und Katzen und Hunde
genau, essen und Haustiere essen und überhaupt da ist ja wie so ein, ja, ist eigentlich wie ein Echo von dem Weltuntergangs- oder Nationuntergangs Thematik irgendwie drin, wo man dann sagt, ja, und wir müssen jetzt das aufhalten und wir sind die, die das retten. Das ist ja auch so eine sehr apokalyptische Debatte.
Es ist genau das gleiche Narrativ. Also es ist, man sieht das dann in den Kirchen und man sieht das in der Politik. Es ist im Grunde das Gleiche.
Ja. Und wie ist deine Einschätzung? Woher kommt es? Also wer hat da wen angesteckt mit dem oder wer springt bei wem auf?
Also das ist echt schwierig zu sagen, weil da kann man auch viele Leute fragen und jeder sagt einem was anderes. Wer benutzt da wen, oder? Also
ist quasi der Trump der Trittbrettfahrer oder sind Mega-Churches jetzt die, die auf das einsteigen?
Ja, ich glaube, dass eigentlich beide Seiten profitieren auch von dem Narrativ und auch von dieser Zusammenarbeit. Ja, also je nachdem, wo man eben auch lebt, in vielen Bundesstaaten oder jetzt zum Beispiel auch in Texas, ist es halt klar, dass auch eine Mehrheit der Menschen eher konservativ wählen würde. Und dann ist es halt auch tatsächlich für viele Pastoren auch, ja, also nicht entscheidend, aber für die ist es einfach auch praktisch, wenn sie sich dann auf die Seite von Trump schlagen, weil dann sagen sie auch genau das, was die Leute hören wollen, die zum Gottesdienst kommen. Und ich habe auch, also wir haben dann auch mit einem anderen Pastor aus dem evangelikalen Kreis gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig wird, für manche Pastoren in bestimmten Gegenden da noch dagegen zu halten und nicht mitzumachen. Und also manche, es ist eben auch klar, dass es dann auch mehr Gemeindemitglieder generiert und es kommen dann mehr Menschen in die Kirche. Und dazu muss man auch wissen, dass das halt auch sehr relevant ist in den USA, weil die Pastoren ja nicht irgendwie von Landeskirchen bezahlt werden oder so, sondern von den Gemeindemitgliedern und Spenden. Und insofern ist so eine Kirche auch irgendwo fast schon ein Unternehmen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass die Leute auch in die Kirche kommen und gehen und dann spenden. Das merkt man übrigens auch im Gottesdienst. Also es wird sehr, sehr, sehr aktiv um Spenden gebeten, mehrfach. Ja.
Also das heißt, es ist so wie der Trump da ein ganz treues Stammwähler in Klientel kann aufbauen, wo ihm treu zur Seite steht und nicht genug kann überkommen von dieser sehr radikalen Rhetorik, haben wir quasi dann Kirchengemeinden, die auch quasi das Segment auserwählt haben, zum Mitglieder gewinnen. Also sind
genau, ist schon so auch ein bisschen Mechanismen. Also würde ich schon sagen. Also es gibt schon Gemeinden, die da sehr extra mitspielen. Oder extra darauf bauen, Pastoren, die extra, ja, es gibt auch welche, das ist eigentlich eben nicht erlaubt, also, aber Tatsache ist, dass auch viele von denen oder einige von denen ganz klar Wahlempfehlungen abgeben.
Ist das beidseitig nicht so?
Wie beidseitig?
Ja, also es gibt ja auch anders profilierte Gemeinden, also ich würde sagen, also gibt es überhaupt noch unpolitische Kirchengemeinden in so einem politisch aufgeladenen Klima?
Also wir ich habe gehört, dass viele Pastoren einfach versuchen, Politik ganz auszublenden, weil es einfach zu schwierig ist, weil sie sich da die Finger nicht verbrennen wollen. Das sind dann auch welche, die vielleicht eben nicht so, also im evangelikalen Bereich, die eben nicht so pro-Trump sind selber, die dann lieber einfach mal schweigen. Dann gibt es welche, die wirklich davon auch profitieren wollen und recht explizit pro republikanisch irgendwie ausgerichtet sind. Ja, und dann gibt es natürlich schon auch welche, die dagegen reden in ihren Predigten. Ich würde jetzt nicht, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es, also ich meine, es ist immer schwierig, es gibt da so viele Gemeinden und wir haben ja nur eine Auswahl von Gemeinden getroffen. Aber wir waren zum Beispiel auch in der Broadway Baptist Church in Fort Worth und da ist eben ein sehr politisch engagierter Pfarrer auch, der versucht dagegen zu halten. Und das sind dann Predigten, ja, effektiv sind sie auch ähnlich wie so manche Predigt, die man hier hört, also wo dann auch aktuelle politische Bezüge gemacht werden und wo es dann auch um die Frage, wie geht man mit Einwanderern um und so weiter geht. Ja.
Vielleicht noch zum bei der Megachurch, wo wir davon ausgegangen sind, zu bleiben. Du hast gesagt, es hat dann irgendwann so von der Bibelstunde irgendwie gekippt in so etwas Weltuntergangspolitisches. Wie konkret war dort die politische Verortung gewesen? Also hast du einfach das Gefühl gehabt, das ist ein Narrativ, das ich kenne von der Trump-Seite, oder ist da explizit gesagt worden, was man muss machen, um den Untergang zu verhindern, auch politisch? Also wen man muss wählen?
Ja, es ist irgendwie einfach klar. Also es wird jetzt nicht gesagt, hey, also zudem an diesem Gottesdienst hat er nicht gesagt, hey, ihr müsst so und so wählen. Aber es wird, also es ist eigentlich allen Beteiligten klar, was gemeint ist. Ja, so kann man es vielleicht sagen.
Wenn wir jetzt wieder die paar Autominuten zurückfahren zu der anderen Kirche, wie politisch ist die? Also wie präsent sind dort politische Botschaften? Oder hast du den Gottesdienst dort erlebt?
Ja, das ist also wirklich komplett anders gewesen. Es war ein Gastprediger dort, der eigentlich ursprünglich von einer Kirche stammt. Ich weiss jetzt nicht mehr, Manson hat er, glaube ich, geheissen. Mhm. Wo eigentlich selber den Wandel vollzogen hat und eigentlich weggekommen ist von dieser tendenziell homophoben Ausrichtung und sehr stark jetzt Inklusion eigentlich auch predigt hat. Und das hat man schon sehr gemerkt, dass einfach die gute Botschaft wirklich im Vordergrund steht und etwas sehr Einladendes hat und wo eben fern ist von dieser Hass- Thematik und das auch irgendwie, also ich habe dort das Gefühl gehabt, es ist wirklich eine sehr innige und sehr teilhabende Stimmung irgendwie gewesen.
Und wie, also wenn du sagst, inklusiv, wie bunt ist denn die Gemeinde wirklich? Also ist die vielfältig oder ist es doch eine gewisse Nische, wo jetzt Menschen aus einer bestimmten Community präsent sind?
Also es sind tendenziell auch ein bisschen ältere Bärli gsi, es sind vor allem Bärli gsi und ich habe das Gefühl, es gibt zwei Gottesdienste. Wir sind jetzt im ersten gsi und dort ist wahrscheinlich einfach bedingt durch die doch recht frühe Zeit am Morgen sind eher so ein bisschen das Publikum gsi, wo man da auch antrifft im Gottesdienst. Es sind eher so ein bisschen im mittleren Alter, tendenziell vielleicht auch noch ein bisschen älter. Und eigentlich so, also ich sage jetzt mal, dann sieht man ja nicht an, dass sie irgendwie da anders unterwegs wären. Aber das Publikum ist doch, wenn wir jetzt irgendwie zurückgehen zu der Megachurch, dann sieht man schon irgendwie, es sind andere Menschen, die sind irgendwie zurückhaltender.
Und ja, vielleicht eben Publikumsvergleich. In dieser, sagen wir jetzt, rechten Megachurch, ist dort das Publikum so, wie wir das jetzt im Klischee im Kopf haben, vor allem weiss und über 50? Oder gibt es da durchaus. Es gibt ja auch konservative Latinos, es gibt, also Konservative gibt es ja überall.
Also es waren überwiegend Weiße tatsächlich. Ich würde sagen, jetzt bei der First Baptist Dallas waren es schon mehrheitlich mittleren Alters, würde ich sagen, und älter. Aber es gab auch Jüngere, die da waren. Und es gab auch schon vereinzelt Menschen mit anderer Hautfarbe. Also so ist es nicht. Es ist nicht komplett weiß, aber überwiegend, das würde ich schon sagen.
Wenn ihr da ab und zu gehört, ist übrigens der Picasso unser Redaktionshund, der nicht Dallas war, aber uns trotzdem begleitet. Genau. Du hast schon angetönt, Cornelia, eben, es gibt ja nicht nur jetzt so eine Gemeinde, wie Sandra jetzt beschrieben hat, wo quasi Menschen, wo unter dem gesellschaftlichen Klima leiden, versuchen, wie einen Safe Space zu geben, oder? Kann man, glaube ich, so sagen. Sondern es gibt ja auch eine Bewegung, die sich gegen den christlichen Nationalismus wehrt. Und das ist ja ein ganz wichtiger Teil von dieser Recherche, von dem Dossier, wo eigentlich diesen Spuren angeht. Was sind das für Leute? Das ist ja auch eine durchaus bunte Gemeinschaft.
Ja, das war eigentlich auch das Ziel des Dossiers, weil ich meine, es wird ja sehr viel über christlichen Nationalismus gesprochen und auch über die Republikaner und Trump. Und das Ziel war eigentlich schon auch zu zeigen, wer sind die Leute, die dagegen halten, ja. Und ja, da gibt es es gibt wirklich sehr viele verschiedene Leute und wir mussten natürlich im Vorfeld auch eine Auswahl treffen. Und wir sind sehr schnell bei einer Frau gelandet, die selber Baptistin ist und in einer Organisation arbeitet, in einer Baptistenorganisation, die sich sehr um die Trennung von Staat und Religion kümmert und das schon seit, ich glaube, 1935 oder 30er Jahre auf jeden Fall. Und diese Organisation, die hat vor ja, 3-4 Jahren eben ein Projekt gestartet, das Christians Against Christian Nationalism heißt. Und diese Frau haben wir getroffen, die heißt Amanda Tyler und sie ist Juristin. Und das passt auch recht gut, weil ja eben der christliche Nationalismus sich vor allem auch um die Justiz kümmert und um die Gesetzesebene. Und da gibt es eben sehr viele Veränderungen.
Und mit ihr haben wir. Zu der Besetzung von Richterposten.
Genau, ja, genau. Also, genau. Und sie macht eben sehr viel Aufklärungsarbeit und schaut sich dann eben auch genau diese ganzen Gesetzesänderungen und Vorstöße, die politischen Vorstöße an und kommentiert die dann unter anderem in einem Podcast, der wirklich mega spannend ist und sehr, sehr gut gemacht. Der heißt Respecting Religion. Und den kann man sich anhören, wenn man da Interesse hat. Ja, und mit ihr haben wir dann eben auch geredet über, ja, was ist eigentlich christlicher Nationalismus? Was ist ihre Antwort da drauf? Wo merkt man, in welchen Gesetzen merkt man das?
Und wo merkt man das?
Ja, also das mit den 10 Geboten, das hatte ich ja schon erwähnt. Aber also was halt sehr relevant ist, ist zum Beispiel auch die Abtreibungsfrage. Und das Wichtigste, also ich sag mal, das wichtigste Urteil eigentlich in den letzten Jahren war 2022, der Supreme Court. Der hat quasi das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Und das konnte wiederum ja eigentlich nur passieren, weil Trump in seiner Amtszeit damals 3 konservative Richter ernannt hat. Ja, und das ist eben ein Urteil, was sich jetzt wirklich ganz, ganz stark auswirkt, auch in Texas, auf die Rechte von Frauen. Also in vielen verschiedenen Bundesstaaten, aber eben auch in Texas. Und es ist da mittlerweile fast unmöglich eigentlich überhaupt abtreiben zu lassen. Eigentlich ist es verboten. Grundsätzlich verboten, theoretisch mit der Ausnahme, wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Aber das ist eben so schwer zu definieren, auch für Ärzte so heikel, dass man lieber mehr oder minder, wenn es irgendwie geht, die Finger davon lässt.
Und dass, wenn es definiert ist, dann schon definitiv gespart ist unter Umständen.
Das ist eben das, ja, also es ist eine recht komplexe Angelegenheit. In Texas war vorher schon restriktiv. restriktiver als in anderen Bundesstaaten. Das würde jetzt hier ein bisschen weit führen. Aber Tatsache ist eben, dass viele Frauen in Texas, wenn die jetzt abtreiben wollen oder abtreiben müssen, zum Teil eben auch aus gesundheitlichen Gründen in andere Bundesstaaten fahren.
Genau, dazu hast du ja eine separate Geschichte gemacht, die man dann sicher auch in den Shownotes könnte verlinken. Wie breit aufgestellt ist die Bewegung Christinnen und Christen gegen christlichen Nationalismus? Also ist das... eine gesellschaftlich-politisch spürbare Bewegung oder ein kleines Flämmli?
Also spürbar jetzt in dem Sinne, wie soll ich sagen? Also es ist definitiv breit abgestützt in unterschiedlichen Gemeinden und Konfessionen. Und das sieht man auch, weil ich glaube, über 20 Vertreter von verschiedenen Religionsgemeinschaften, also Kirchen, kann man sagen, haben ein Statement unterzeichnet und haben auch gesagt, ja, wir stehen hinter diesem Projekt, das heißt eigentlich ein Projekt, mit ihrem Namen, und gleichzeitig haben das, ich glaube, über 40.000 Christen auch unterzeichnet. Ja.
Du hast ja ein Interview gemacht, heisst Bob Roberts, oder? Mit einem klassischen evangelikalen Pastor, oder? Kann man sagen, der jenes die Kirche gegründet hat, wo jetzt auch nicht irgendwie im Verdacht steht, wahnsinnig progressive Positionen zu vertreten, gesellschaftspolitisch. Und der gehört aber auch zu diesen Unterzeichnern, oder?
Das habe ich jetzt nicht getestet. Also
Auf jeden Fall, er ist einer, der sich gegen den christlichen Nationalismus durchaus wehrt.
Das ist definitiv
wehrt,
so. Ja.
Und darum dunkt er mich eigentlich noch eine sehr interessante Figur, weil es ja dann wie das Schema von progressiv-konservatives bisschen sprengt. Wie sind ihr auf den Namen gestoßen? Hat es euch überrascht, dass er so jemanden findet?
Ja, also wir sind auf den gestoßen über Recherchen in amerikanischen Medien, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, wen gibt es eigentlich aus dem Kreis der Evangelikalen, der sich auch wehrt und der auch dazu eine Meinung hat und sich dazu öffentlich äußert. Weil es gibt sicher auch viele Pastoren in Gemeinden, die das auch unterschreiben würden, aber die sich vielleicht nicht öffentlich äußern auch, ja.
Weil man ist schnell weg vom Fest, oder?
Wenn man ist schon heikel, glaube ich, ja. Und er, er war auch in Fernsehshows und hat sich eben öffentlich geäußert und gilt so als neue moralische Minderheit, also ein Pastor, der zur neuen moralischen Minderheit angehört, quasi, so wurde er in amerikanischen Medien bezeichnet. Und dann haben wir eben gedacht, wir fragen mal an, und hatten dann auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm, leider per Zoom, weil er unglaublich viel unterwegs ist und eigentlich kaum irgendwo greifbar. Genau, das war recht, recht spannend.
Und was ist denn seine Position? Also ja, weil viele Forderungen jetzt, was du beschrieben hast, wertkonservatives Familienmodell und so, könnte er ja wahrscheinlich unterschreiben, oder?
Das ist so, ja. Also sie sind auch ganz klar pro-life, also gegen Abtreibung. Und was mir auch aufgefallen ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, die eigentlich auch sehr offensiv so mit LGBTQ-friendly und so werben, ist es da nicht der Fall. Also ich glaube, sie sind schon sehr so aufs traditionelle Familienmodell ausgerichtet. Aber sein Thema, das Spannendste an ihm ist eigentlich, würde ich sagen, dass er eben sehr, sehr viel auch mit anderen Religionen zusammenarbeitet und mit denen spricht. Und das wäre jetzt was christliche Nationalisten ganz sicher nicht täten. Wir nennen das interreligiöser Dialog, und dort wird ein bisschen Wert darauf gelegt, dass man sagt multireligiöser Dialog.
Also will es keine Vermischung von der Religion?
Ja, genau. Aber es ist wirklich so, dass er sehr gut auch befreundet ist mit vielen Imamen und auch mit jüdischen Vertretern und so weiter, und auch sehr aktiv ist in bestimmten, in verschiedenen Hilfsprojekten im In- und im Ausland, wo man gemeinsam an einem Strang zieht. Und das fand ich extrem spannend. Und das andere, ist, dass er auch seine Gemeinde, also das andere ist so die Position bezüglich Einwanderung. Und also er ist explizit der Meinung, dass man Menschen, die mit anderer Herkunft in die USA kommen, dass man die auch willkommen heißen muss und sich um die kümmern muss. Und das macht seine Gemeinde auch mit Flüchtlingen und also Geflüchteten. Und diese zwei Sachen, die machen ihn eigentlich sehr einzigartig. Und das Spezielle an ihm ist, dass er natürlich eben aus diesem evangelikalen Kreis kommt und er auch viel hört von Pastoren, die eben ihre Mühe haben mit dem christlichen Nationalismus und ihn auch um Hilfe bitten. Und das ist für ihn dann auch anders gewesen, dass er so eine Anleitung gemacht hat, das ist so ein 70-seitiges Heft, das heißt Peacemakers Toolkit, also wie so ein Werkzeugkasten zum Friedensstiften, kann man sagen. Und da geht es eben darum, wie man eigentlich mit Radikalisierung in Kirchgemeinden umgehen kann, wie man das verhindern kann, wie man Menschen zum Dialog bringt auch. Und da geht es auch eben darum, um die Frage, was man Verschwörungstheorien entgegensetzen kann.
Also das heißt eigentlich, also vielleicht zeigt sich eben auch dem, was du gesagt hast vorher, Sandra, dass sich Leute so massiv unter Druck fühlen, dass eben nicht nur Gesetze ihre Freiheit beschneiden, sondern auch im Alltag sie irgendwie Ausgrenzungserfahrungen haben. Also dass so die Ideologie wie runtersickert, ganz weit runter, eben dass man nicht mal mehr gemeinsam Kirche sein kann, selbst wenn man vielleicht unterschiedliche Haltungen hat, was jetzt irgendwie soziale Werte oder Familienmodell oder so betrifft. Also das gibt es ja hoffentlich in jeder Kirchengemeinde, dass man unterschiedliche Ansichten, vielleicht unterschiedliche Lebensentwürfe hat und man kann trotzdem zusammen in die Kirche gehen. Also dass das wie nicht möglich scheint, sondern dass auch ein Pastor nur von seiner Gemeinde gewählt wird, wenn er halt eine klare Haltung vertritt. Also ist das so ein das Grundproblem, dass das wie runtersickert?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und ich habe auch erfahren von vielen, wo der Glaube und die Religion eigentlich sehr viel bedeuten, aber ausgerechnet eben von ihrer Kirche ausgeschlossen worden sind. Und das ist halt eine grosse Verletzung, die Leute oft auch prägt. Also dass sie eigentlich da kommt vielleicht auch wieder Stadt-Land ins Spiel, dass sie eigentlich aufgewachsen sind, irgendwo immer regelmäßig in die Kirche gegangen sind, aber nicht haben können eigentlich das leben, was sie haben, was sie eigentlich gespürt haben, was ihnen eigentlich, wo eigentlich ihre Identität liegt. Und durch diese Ausgrenzung, das ist eine starke Erfahrung, die sie eben wirklich gemacht haben, wo sehr prägend ist irgendwo in diesen Biografien. Und das haben wir auch erfahren.
Also, dass man quasi mit dem Outing ausgestoßen worden ist.
Absolut, genau. Das Outing gar nicht möglich war. Also, wir haben einen Pastor getroffen, der ist eigentlich von einem presbyterianischen Pastor auf dem Land aufgewachsen, der John Leedy. Er hat uns erzählt, dass er eigentlich, als er so in der Pubertät war, gespürt hat, dass er bisexuell ist. Aber das Outing, das hat erst sehr viel später stattgefunden. Weil damals, als er noch an der Universität war, haben Leute, die sich irgendwie geoutet haben, müssen eine Strafe zahlen. Ich glaube, es sind $20 pro Tag.
Pro Tag, genau.
Das ist irgendwie völlig irre. Das ist völlig irre, genau.
Und wie lang? Also, ja. Bis man das Outing wieder zurücknimmt.
Genau, ja, oder? Ja, genau.
Oder okay. Sie haben müssen, das Studium zu Ende.
Ja. Okay, alles genau. Verleihen. Okay. Und der hat dann eben, das ist jetzt jemand, der dann quasi Zuflucht gefunden hat in dieser Gemeinde.
Das ist eigentlich, nein, der hat mit dieser Gemeinde eigentlich nur am Rand zu tun. Er ist einer, der sehr aktivistisch unterwegs ist, der sich heute stark macht für Menschen, vor allem für Jugendliche, die eben queer sind. Und er hat das Camp ins Leben gerufen, das unterdessen in 4 Staaten etabliert ist. wo vor allem Transgender und queere Menschen einfach einen sicheren Hafen finden. Wo sie sich
ist ein Ferienlager.
Ist ein Ferienlager, genau. Und er leitet das und hat uns dann, ja, wir haben ihn getroffen in Dallas und haben ja, er hat uns erzählt von seinen Erfahrungen. Mhm. Und das ist gerade dort, wo wir da waren, ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, wo Pubertätsblocker verbietet. Also das quasi ein Medikament zur Unterdrückung von der Pubertät. Und das ist eigentlich gerade für die Betroffenen ist das sehr einschneidend.
Und was passiert, also was ist der Sinn quasi von diesen Ferienlager?
Sie haben einfach dann die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen und dort ja, einfach ihre Erfahrungen austauschen. Wir haben dann auch mit einem Teilnehmer können reden, wo extrem belastet ist durch die Situation und die gesellschaftliche Ablehnung aber sehr stark zu spüren bekommt. Das ist ein junger Mann, der eigentlich als Mädchen geboren ist und bereits mit 13 realisiert hat, dass er im falschen Körper lebt. Und er hat dann angefangen, die Hormonmedikamente zu nehmen, um Pubertät eigentlich zu unterdrücken. Und wo das dann schwierig geworden ist und gesetzlich untersagt, hat auch die Pubertät wieder eingesetzt und er hat ein starkes Mobbing erfahren. Und das ist so ein bisschen seine Geschichte. Und im Lager hat er halt Leute getroffen, ja, wo Verständnis haben und gleichgesinnt sind. Und durch das hat er eigentlich auch wieder zu sich selber gefunden und schlussendlich können, ja, weitermachen. Ist jetzt aber unterdessen sogar mit seiner Mutter nach Kolumbien ausgewandert, weil eben Texas derart radikal geworden ist.
Mhm. Wenn wir jetzt mal früher schauen, eben gleich sind die Präsidentschaftswahlen. Egal wer gewinnt, die Bewegung wird wahrscheinlich nicht verschwinden. Aber hat es vielleicht gleich einen Einfluss, wie die Wahl ausgeht, wie es weitergeht? Also ob sich die Polarisierung nochmal verstärkt oder ist das wie eine andere Ebene?
Also ich traue mich kaum, da irgendwie Prognosen zu geben. Also ich habe einfach das Gefühl, wenn jetzt die Demokraten doch gewinnen sollten, das würde mir jetzt auch Sorgen machen eigentlich, weil wir gesehen haben, was letztes Mal passiert ist und es sieht ja so aus, als ob es womöglich wieder ein sehr knapper Wahlausgang gibt. Und ja, insofern, also ich mache mir da jetzt nicht die Illusion, dass das verschwindet oder dass das
also weniger... Also da bist du jetzt auch bei dieser militärischen
genau,
Rhetorik,
also da sind wir jetzt schon wieder
Drohkulisse.
Genau. Und man hat ja eben auch gesehen beim Sturm aufs Kapitol und das ist auch wirklich so ein Trauma, also das habe ich bei ganz, ganz vielen erlebt. Das konnte sich da keiner wirklich vorstellen, dass das so passiert und das ist passiert und ich glaube... dass alle auch im Hinterkopf haben, was diese Wahlen angeht, was bedeutet das mit Blick auf mögliche Gewalt. Also das ist so.
Und eben dort sind ja Symbole aus dem christlichen Nationalismus durchaus präsent gewesen.
Genau. Und ja, und da sieht man eben auch, wo sich praktisch so ja, das Rechtsradikale auch damit vermischt. Also es gibt ja durchaus so Gruppen, also die Proud Boys zum Beispiel, die sich da sehr beteiligt haben eben an diesem Sturm, also oder relevant waren für den Sturm aufs Kapitol und die aber auch durchaus so mit christlicher, also nationalistischer Rhetorik aktiv sind und das verbreiten. Und insofern, ja, würde ich jetzt nicht, also egal wie es ausgeht, es wird nicht schön oder plötzlich alles gut oder genau. Also insofern ist es spannend.
Sandra, vielleicht noch zum Schluss. Mit was für einem Gefühl bist du zurückgekehrt oder sag mal vorher, nachher? Also was hast du für ein Land oder zumindest ja jetzt für eine Stadt, für einen Staat erlebt? Also was hat dich vielleicht besonders überrascht?
Also eben, mir ist aufgefallen, es ist das Land von der Gegensätze. Das hat sich wirklich bestätigt. Das hat eigentlich, also auch Dallas hat für mich wie zwei Gesichter. Eben auf der einen Seite so, haben wir sehr offene Menschen kennengelernt und haben auch, sind in einem alternativen Viertel gewesen. Und eben, wir haben die grösste LGBTQ-Gemeinde besucht. Und gleichzeitig eben die, sag ich mal, der Konservatismus, die Waffen, die offene Homophobie, Hasspredigen, das ist irgendwie einfach, also das ist eigentlich mein stärkster Eindruck, dass es eigentlich wirklich so die zwei Extreme eigentlich gibt.
Danke vielmals für euren Besuch am Stammtisch und wir werden natürlich euer Dossier verlinken, um es nachlesen zu können, oder man kann es auch im aktuellen Reformiert nachlesen. Danke fürs Zuhören. Ciao miteinander.
Tschüss.